Ich grüße euch alle und darf auch Grüße von unserer Gemeinde hier weitergeben. Wir in der Gemeinde in Oberwil fühlen uns mit euch verbunden als Geschwister und es ist sehr gut, dass wir ja, zusammen diesen guten Weg gehen können. Wo wir gestern unseren Kindern sagen mussten, wo wir denn heute zum Gottesdienst fahren wollten, dann sagte ich dann, das ist die Gemeinde, da wo die Kirche ist, also da wo man in der Kirche Gottesdienst hat. Bei uns kennt man es ja ein bisschen anders. Und dann fragte unser Sohn dann auch, ob die Kirche denn auch läutet. Da habe ich gesagt, die kann bestimmt läuten. Ob sie es tut, weiß ich nicht so genau. Heute Morgen haben wir gehört, die läutet ja so richtig. Und dann habe ich mich auch gefreut. War schön. Da habe ich gesagt, guck mal hier, die Kirche läutet. Das ist ein gutes Gefühl, auch nach außen hin ja bestimmt ein gutes Zeugnis. Hier versammelt sich die Gemeinde und hier liest man im Wort Gottes. Es ist wunderbar auch, wie Gott ja die Gedanken zusammengefügt, seine Botschaft zusammengefügt. Wir haben ja heute schon gehört von den Sorgen und es war wirklich auch so, dass Gott groß gemacht wurde. Gott wird groß gemacht, wenn wir unser Herz auf, ausschütten können, wenn wir auf ihn vertrauen können. Und das wird auch ansatzweise das Thema heute sein. Wir wollen nämlich Richter lesen. Richter, zwei Kapitel wollen wir uns mal ansehen und wir wollen sehen, wie Gideon auf Gott vertraut hat. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen, wie Gideon hier Gott vertraut. Er hatte auf jeden Fall alle Gründe, sich Sorgen zu machen, weil er einen sehr tiefen Weg geführt wurde. Und hier ist es halt so wunderbar zu betrachten und zu sehen, Mensch, Gott, er führt ihn diesen tiefen Weg und hat einen Grund damit, er möchte nämlich als Herr erkannt werden. Gott möchte als Herr erkannt werden und Gott wird hier an dieser Stelle groß gemacht. Und wir sehen halt hier, und so möchte ich dann auch gerne die Predigt hier überschreiben, ein siegreiches Leben. Aber halt nicht so, wie ich es schon erwähnt habe, ein siegreiches Leben, dass man denkt vielleicht, ja Mensch, mein Leben, das wird immer besser und die Kurve, die steigt so an, dass ich dann mich irgendwo auf dem Höhepunkt fühle und denke, boah, ich habe es gut gemacht. Ganz im Gegenteil. Also das Leben, das geht immer weiter runter, bis in die tiefsten Tiefen, aber mit dieser Gewissheit, Gott ist der Große, Gott ist derjenige, der handelt. Jeder wünscht sich ein siegreiches Leben, welches von Erfolg geprägt ist und von Fortschritt, wenn man das mal so mit den heutigen Worten beschreiben würde. Und wenn wir uns auf unsere eigenen Gedanken und Fähigkeiten verlassen, dann sehen wir schnell, dass wir diesen Weg einschlagen, wo wir unseren Standpunkt beweisen müssen. Ich sage jetzt einfach mal im Berufsleben von mir aus. Wir müssen sagen, hier ist mein Standpunkt und das sind meine Aussagen und dazu stehe ich auch. Also dass wir sagen, ich bin fest, so ungefähr. Zieht sich natürlich über den Beruf auch hinein in unser Leben, auch im Umgang mit anderen Menschen. Oder dass wir uns vor anderen Menschen Respekt verschaffen wollen. Dass andere Menschen dann sagen, ja, das ist ein richtiger Mann. Der hat Profil. Wünschen wir uns, dass das über uns gesagt wird. Und wir wollen, ja, manchmal vielleicht unbewusst, wollen wir, dass andere Menschen sagen, ich habe Respekt vor diesem Mann. Ja, wie ist denn aber der Weg Gottes für uns, für seine Diener? Gottes siegreicher Weg für uns Diener ist ein Weg der Niedrigkeit, ein Weg der Demut. Wir schauen uns Richter Kapitel 7 und 8 an. Man könnte über das Leben von Gideon an der Stelle auch einen Bibelvers stellen. Den Bibelvers aus 2. Korinther, da steht nämlich in Kapitel 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Bedeutung von diesem Bibelvers, den werden wir gleich anhand dieser Geschichte auch erkennen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das sagt Gott zu Paulus. Wenn wir die Kapitel vor Richter, Kapitel 7 betrachten, dann sehen wir, wie Gottes Weg mit Gideon gewesen ist, möchte ich zunächst mal erwähnen, damit wir hier in die Geschichte reinkommen. Wir sehen, dass Gott Gideon aussendet. Also die Midianiter, das Nachbarvolk unterdrückt das Volk Israel und Gott sendet Gideon aus, um dieses Volk vor den Midianitern zu erretten. Gideon ist dem Herrn gehorsam und er beweist auch, dass er dem Herrn gehorsam sein will. Er geht nämlich in Richter Kapitel 6, wer von euch eine Bibel hat, darf es hiermit aufschlagen und auch mit ansehen. In Vers 25 in Kapitel 6, da geht Gideon und reißt die Götzenbilder nieder und zeigt damit, er hat nicht Angst vor seinem Vater, in seinem Haus war das nämlich, sondern er ist Gott gehorsam. Er zeigt durch diese Tat, zeigt er schon seinen Glauben. Ja, und dann daraufhin, in Vers 34 in Kapitel 6, da sehen wir, dass Gott Gideon mit seinem Geist ausrüstet. So steht es da wörtlich. Gott rüstet ihn mit seinem Geist aus. Er hat nämlich etwas Bestimmtes vor mit Gideon. Gideon, er sammelt aus 4 Stämmen das komplette Kriegsvolk zusammen, ganz viele Männer und Männer, und möchte mit diesen Männern in den Krieg ziehen. Aber Gideon, er zweifelt noch, also er ist sich gar nicht so sicher. Er zweifelt, möchte Gott das wirklich, soll das so stattfinden, wie ich das hier sehe und wie das, wie Gott das hier wirklich sagt. Und er stellt Gott auf die Probe. Weiß jemand von euch, wie er Gott auf die Probe stellt? Das war die Sache mit der Schafswolle, ne? Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Da, wo Gideon sagt, hier lege ich etwas Schafswolle hin, Gott, und ich möchte, dass am nächsten Morgen das ganze Land nass ist, aber die Wolle soll nicht nass sein, das geht eigentlich ja nicht. Wenn der Tau fällt, dann ist natürlich alles nass. Und Gott, er geht darauf ein und sagt, ja, so soll das sein. Und tatsächlich, die Wolle, die da liegt, sie ist trocken und das Land ist nass. Aber Gideon, er zweifelt immer noch. Kann das denn sein, dass Gott mich wirklich diesen Weg führen will? Und er sagt, komm, am nächsten Tag, es soll jetzt mal andersrum sein. Die Wolle soll nass sein und das Land soll trocken sein. Und Gott sagt, auch das zeige ich dir, dass ich das machen kann. Und er zeigt das. Und tatsächlich, Gideon, er weiß, das ist mein Weg. Gott, er ist mit mir. Ja, in diesen Kapiteln 7 und 8, da sehe ich im Prinzip 3 Dinge, die ich jetzt mal so herausnehmen kann. Sehr viele Details werden da berichtet. Wir können sie natürlich nicht alle lesen heute Morgen. Aber 3 Dinge würde ich gerne dann hier herausstellen. Und ein paar Bibelverse oder Abschnitte werden wir auch zusammenlesen. Zum einen sehen wir, wer von uns, sage ich jetzt mal, welcher Mensch, wer kann Kämpfe gewinnen? Also was sind die Voraussetzungen für so einen Mann, für so eine Frau, für so einen Diener? Und als zweites der Punkt, wie lässt sich der Sieg davontragen? Also wie kann man siegen im Leben? Und dann als drittes, was hindert mich, siegreich zu leben? Also was verhindert ein siegreiches Leben? Auch das sehen wir leider im Leben von Gideon. Wer kann Kämpfe gewinnen? Was sind die Voraussetzungen? Und da lesen wir Richter Kapitel 7, die Verse 1 bis 7. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Haroth. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Und jetzt ein Vers, der uns eine Botschaft bringt. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, dem kehre um, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie prüfen, und von welchem ich dir sagen werde und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen, von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab, und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben, aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Mir wird wohl keiner widersprechen heute Morgen, wenn ich sagen würde, es gibt in diesem Raum keinen Gläubigen, der nicht in Kämpfen steht. Es sind Kämpfe gegen persönliche Schwächen, die man vielleicht auch schon erkannt hat, Kämpfe gegen Versuchungen, wo der Satan einen versucht und sagt, hier biete ich dir etwas an. Es sind vielleicht zwischenmenschliche Beziehungen, meinetwegen auch in der Gemeinde. Es sind vielleicht Anfechtungen, es sind Bedrängnisse, vielleicht sind es Krankheit oder Spott von anderen Menschen. Viele Dinge im Leben gibt es, die uns einen Kampf bereiten, wo wir sagen, wir müssen damit kämpfen. Jeder von uns kennt Siege und Niederlagen und vielleicht scheint es uns manchmal so zu sein, dass wir eher Niederlagen kennen als Siege. Vielleicht geht es dem einen oder anderen heute Morgen auch so. Doch wir sind zum Siegen berufen. Gott will, dass wir siegen, dass wir ein siegreiches und siegreiches Leben vor ihm führen. Jesus Christus nämlich war auch Sieger. Und so steht es in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist genau der Sieg über die Sünde, über den Tod, über das Böse. Wir dürfen mit Jesus Christus siegen. Was habe ich denn zu beachten, wenn ich in diesen Kampf ziehe? Wenn wir uns diese Geschichte nochmal ansehen, Gideons Geschichte, so könnte man sich fragen, okay, was hat sich Gideon vielleicht vorgestellt, wie er diesen Kampf gewinnen kann? Was braucht man denn dazu? Kinder, habt ihr vielleicht eine Idee? Was braucht man, um zu siegen? Wenn man sich jetzt ein großes Volk vorstellt oder ein große Gegner vorstellt oder die anderen, einfach mal zum Mitdenken, was braucht man? Man braucht, ich würde sagen, ich antworte jetzt einfach selber, man braucht viele Krieger, würde man sagen. Also wenn dir so und so viel 1000 Mann gegenüberstehen, dann sagt man, am besten brauche ich doppelt so viele, um zu siegen. Man würde sagen, man braucht gute Waffen, um einen Krieg zu gewinnen. Und man braucht vielleicht auch eine raffinierte Taktik. Also man muss schlauer sein wie der Gegner. Wir würden vielleicht heute auch noch sagen, man braucht Mut und Entschlossenheit. Vielleicht würde man auch sagen, man braucht Selbstdisziplin, also nicht so lasch sein. Und man braucht vielleicht auch eine Opferbereitschaft, könnte man sagen. Aber Gott sagt hier, ganz im Gegenteil, diese viele Krieger, gute Waffen, eine raffinierte Taktik. Nein, ganz im Gegenteil, das sollst du nicht haben. So kann ich dir oder so kann ich euch keinen Sieg geben. In Vers 2 lesen wir das. Gideon, er hält an seine 32.000 Mann, die er geschafft hat zu sammeln, hält er nicht fest, sondern er folgt der Stimme Gottes und er sagt, Gott, okay, wenn du das so sagst, das soll nicht so sein, diese 32.000 Mann, dann möchte ich mitgehen. Und alles, was der Herr zu ihm sagt, was er tun soll, das tut er dann auch selber. Also Gott, er spricht nicht zu dem Volk insgesamt, sondern er spricht hier zu Gideon und sagt, Gideon sagt ihnen das, Gideon sagt ihnen das und er tut es auch. In Vers 3 zum Beispiel, also in Vers 2 haben wir gelesen, so kann ich euch keinen Sieg geben. Und in Vers 3 sagt er, so rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage ihnen, an der Stelle hätte Gideon vielleicht sagen können, nee, ich tue das eben nicht, aber er tut das. Er geht zum Volk und sagt es ihnen, so gehen von 32.000 Mann 22 nach Hause. Sehr viele gehen nach Hause. Jetzt müsste man doch erst recht sagen, keine Chance, es ist vorbei. Aber der Herr, der spricht nochmal zu Gideon in Vers 4, führe sie hinab ans Wasser. Und Gideon, er geht wieder mit. Er sagt, ja, Herr, ich vertraue dir. Er sagt, ja, und ich werde dieses Volk auch dahin führen. Er tut es. Und dann gehen nochmal so viele nach Hause, nochmal 9.700 Mann nach Hause, sodass nur noch 300 Mann bleiben. Also zunächst mal gehen die, die Angst haben, nach Hause und später gehen noch alle die nach Hause, die sich hingekniet haben und direkt aus dem Wasser getrunken haben und diejenigen, die, vielleicht könnte man sich das so vorstellen, das Wasser irgendwo geschöpft haben, vielleicht in die Hand und wie ein Hund dann aus der Handfläche getrunken haben oder ähnlich, die sollen halt da bleiben. Gideon, er hatte damals, also in Kapitel 6, hatte er den Herrn zweimal geprüft mit dieser Schafswolle und am nächsten Tag noch einmal, also zweimal. Und jetzt prüft der Herr ihn zweimal. Er sagt, einmal gehen 22.000 nach Hause. Vertraust du mir wirklich? Es gehen nochmal, fast alle, muss man ja an der Stelle sagen, nach Hause. Fast alle schickt der Herr nach Hause. Aber Gideon, er ist dem Herrn treu, er folgt ihm, er geht gedanklich, er geht mit seinem Herzen, mit dem Herrn mit. Es gibt genug Beispiele für Kämpfe in unserem Dienst, auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde würden wir dann oft sagen, und wir haben das in der Einleitung ja auch genauso gehört, Mensch, wenn man versucht, sich das alles zurechtzulegen und zurechtzudenken und das muss funktionieren und das nächste muss funktionieren. Hier im Text sehen wir ja viele Krieger und gute Waffen, das wäre echt gut gewesen und eine raffinierte Taktik, um den Krieg zu gewinnen. In der Gemeinde heute würden wir vielleicht sagen, wir brauchen viele Mitarbeiter, wir brauchen ein gutes Material und wir brauchen gut durchdachte Programme, ich sage es mal für eine Kinderfreizeit oder für so ein Grillfest oder für irgendetwas Ähnliches. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, irgendwas klappt vielleicht nicht, dann ja, fällt es uns innerlich sehr schwer zu sagen, ja Gott, das kommt ja dann doch von dir. Und man ist deprimiert und dann versucht man verkrampft, das alles so festzuhalten und einzustehen, wie man sich das vorher überlegt hat. Und vielleicht merkt man an der Stelle nicht, dass der Herr dann sagen möchte, so wie du dir das überlegt hast und so wie du das in die Hand genommen hast, so kann ich dir keinen Segen geben. Wir lesen von diesem Krieg im geistlichen Sinne, von dem Kampf im geistlichen Sinne, lesen wir in Epheser. Und da möchte ich mit euch auch zusammen diese Bibelstelle lesen. Epheser Kapitel 6, im Vers 10, da lesen wir von diesen Kämpfen. Wie die Kämpfe heute denn wirklich stattfinden, weil wir Kinder auch, ihr habt es ja gemerkt, wir ziehen ja nicht mehr mit einem Schwert in einen Kampf. Das ist also glücklicherweise bei uns in Deutschland jetzt heute nicht mehr so. Manche Kriege finden schon noch statt weltweit. Aber die Kämpfe, die jetzt hier im Wort Gottes gemeint sind und wo wir die Brücke auch aus dem Alten Testament heute schlagen müssen, sind die Kämpfe im Geistlichen. Also im geistlichen Sinn, wo wir diese Kämpfe haben. Und genau die Kämpfe sind hier in Epheser Kapitel 6 beschrieben, wo wir gegen den Satan kämpfen, gegen seine Versuchungen kämpfen, gegen das Böse kämpfen. Hier steht nämlich, Epheser Kapitel 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also nicht wir selber können stark sein und trainieren und sagen, ich bin hier der Starke, ich werde das hier machen. Sondern in der Kraft seiner Stärke. Wenn man sich vielleicht mal vorstellt, ein Junge, mein Sohn, sage ich jetzt einfach mal, wir gehen zusammen irgendwo die Straße entlang und er fühlt sich natürlich stark, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ihm kann an der Stelle nichts passieren, kommt ein Hund entgegen oder kommen größere Kinder entgegen, ist für ihn kein Problem, er weiß, er kann sich auf mich verlassen. Und das bedeutet nämlich, er ist stark, aber nicht von sich selber aus, sondern in der Stärke seines Vaters, weil der Vater ihm beisteht. Genauso auch hier in dem Bibelvers. Seid stark, aber nicht alleine. In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke seid stark. Und dann bekommen wir hier in Epheser Kapitel 6 dann halt die Aufforderung in Vers 11, die ganze Waffenrüstung anzuziehen. Möchte ich jetzt im Detail nicht lesen, sondern zum Schluss nochmal. Also wir sollen alles anziehen, was uns stark machen kann für diesen Krieg im geistlichen Leben. In Vers 12 lesen wir dann, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht äußerlich, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also dieser Kampf, der findet innerlich statt, und zwar gegen denjenigen, der Fürst dieser Welt ist, der das Böse in die Welt hineingibt, der uns in unseren Herzen versucht, der uns von Gott ablenken möchte, der uns falsche Gedanken gibt, der uns Dinge einflößen möchte, damit wir von Gott abgelenkt werden. Also gegen diesenjenigen, gegen den Bösen, gegen den Satan führen wir unsere Kämpfe. Und so heißt es dann weiter in Vers 16 bis Vers 18, steht da, also die Waffenrüstung sollen wir ja schon anziehen, das haben wir jetzt getan, sagen wir mal. Und dann in Vers 16, vor allem aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Als zweites, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also das sind die ganz drei wichtigsten Sachen, weil hier steht ja vor allem, so wird ja dieser Bibeltext hier eingeleitet. Und dann aber, wie sollen wir das tun? Und das war für mich auch ganz wichtig hier, oder das ist ganz wichtig. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Also indem ihr zu dem Herrn betet. Also diese drei wichtigsten Sachen, die können wir nur ergreifen, indem wir wirklich uns im Gebet vor dem Herrn beugen und den Herrn bitten, dass er uns diese Sachen anzieht, dass er uns diese Stärke gibt. Also indem ihr zu jeder Zeit betet. Wie schwer ist es einem auf den Herzen, wenn es, ja, so ist es schon mal passiert, wenn man sich mal getroffen hat in der Gemeinde, um Dinge zu besprechen und man merkt, man hat geplant, getan und gemacht und sich viele Gedanken gemacht, aber dieses Gebet, von dem wir hier in Epheser lesen, das ist dann halt irgendwie an die Seite gerutscht. Vielleicht sagt man noch zum Schluss, okay, und jetzt beten wir noch zum Schluss. Aber wie viel besser wäre es gewesen, dass man sagt, wir beten zuerst, vielleicht sogar, wir beten die meiste Zeit und dann werden wir noch alle Dinge, alle äußeren Formen besprechen oder ähnliches. Vielleicht wäre das der bessere Weg. Der Herr ermutigt uns auf jeden Fall in seinem Wort, das Gebet, dadurch könnt ihr die Kämpfe gewinnen. Ja, das war ja genauso bei dem Herrn Jesus auch, als er im Garten Gethsemane war und als er da diesen Kampf kämpfte, er betete zu dem Herrn. Oder wie sagen es die Apostel in der Apostelgeschichte? Sie sagen, Dienste sollen verteilt werden, jeder soll seinen Dienst haben. Und die Ältesten, sie sagen, oder die Apostel sagen, wir wollen aber im Gebet bleiben und im Dienst des Wortes. Also auch sie erkennen das Gebet als etwas ganz Wichtiges und sagen, das Gebet darf auf keinen Fall fehlen. Und das wollen wir auch beachten. Der Paulus selbst, er zeigt uns, wie Kämpfe in seinem Leben stattfinden. Da möchte ich auch mit euch auch nochmal ins Neue Testament blättern und sehen, was kämpft denn der Paulus? 2. Korinther Kapitel 12. Also was genau seine Kämpfe sind, das erfahren wir hier. Ja, wir denken vielleicht manchmal leider nicht, aber Gott wollte es eben halt nicht, dass wir genau wussten, was für speziellen Kämpfe Paulus hatte. Aber er beschreibt es und sagt, wie er damit umgeht. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7 und folgende. Das spricht Paulus über seine Kämpfe. Und damit ich mich nicht wegen der außerordentlichen Offenbarung überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also er hatte irgendetwas im Leben, was ihn so richtig niedergedrückt hat. Also was ihn sehr gedemütigt hat. Vielleicht waren es äußere Sachen, man könnte darüber reden oder sich Überlegungen anstellen, wollen wir aber an der Stelle nicht. Vielleicht war es etwas Äußerliches, vielleicht war es auch etwas Innerliches, was nach außen hin gar nicht zu sehen war. Wissen wir nicht so genau. Aber auf jeden Fall hat er etwas, was ihn niedergedrückt hat. Und er sagt, damit ich mich wegen meiner Offenbarungen, die Paulus ja in besonderer Form vom Herrn direkt bekommen hat, nicht überhebt und sagt, ich verstehe mehr, also ich stehe weiter oben als alle anderen Menschen. Also damit er sich nicht überhebt, wurde ihm halt diese Erniedrigung gegeben. Und hier sagt er weiter in Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, und diesen Bibelvers haben wir ja schon gelesen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und hier an dieser Stelle, da ändert Paulus in diesem Moment seine Denkweise und er versteht es. Er betet ab jetzt nicht mehr, dass Gott das von ihm nehmen soll, sondern er sagt jetzt hier in Vers 9, die zweite Hälfte, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also er erkennt, dass diese Schwachheit, dieses Niedergedrücktsein in seinem Leben, dass das für ihn ein Gewinn ist, weil er erkennt, dass das dem Herrn Ehre bringt im Endeffekt. Gott hat keinen Gefallen daran, dass wir selber Niederlagen erleben oder dass wir Schmerzen erleben oder ähnliches. Doch weil wir sündige Menschen sind, sind Niederlagen nötig, damit offengelegt wird, dass wir ein stolzes Herz haben. Und wenn ihr, liebe Geschwister, an euer Leben mal zurückdenkt und das realistisch mal seht, euren Glaubensweg, und ich kann das von mir auch sagen, wie schnell passiert das, wo Gott segnet, wie schnell passiert es, dass man dann auf einmal im nächsten Moment sagt, ja, es hat doch geklappt. Und beim nächsten Mal wird es auch klappen, ich werde es schon gut machen. Aber so ist es nicht. Gott möchte, dass wir diesen Weg der Niedrigkeit gehen und uns vor ihm demütigen. Es gab mal einen Missionsarzt, der war viel unterwegs in Afrika und da, wo er immer unterwegs sein musste und zu den verschiedenen Orten kommen musste, wo er die kranken Leute dann entsprechend betreut hat, dann musste er auch durch viele reißende Flüsse gehen, also große Gewässer, wo er durchgehen musste. Und es bestand immer die Gefahr, dass er da in diesem Fluss irgendwo ausrutschte und dass er da mit dem Fluss mitgerissen wurde, ja, und vielleicht auch sogar ums Leben käme. Und so hat er das dann immer so gemacht, dass er an dem einen Flussufer einen möglichst großen Stein gesucht hat, hat sich den auf die Schulter gepackt und ist ganz langsam Schritt für Schritt durch diesen Fluss gegangen. Und dieser Stein auf seinem Rücken, der machte ihn so schwer, war natürlich nicht angenehm auf seinem Rücken, aber er stellte damit sicher, dass er mit seinen Füßen schön standhaft auf dem Boden gehen konnte. So ist das auch in unserem Leben. Wenn wir uns denn so leicht fühlen wollen, dann rutschen wir sehr schnell aus. Und Gott gibt uns da diese Sorge ins Leben vielleicht oder diese Not, sage ich jetzt mal, ins Leben, damit wir eben an ihm bleiben können. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther auch noch, dass wir, nicht dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, schreibt Paulus, also er ist nicht selber von sich aus tüchtig, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Also Paulus sagt, er bemüht sich natürlich und er hat wahrscheinlich einen Einsatz gezeigt, wo wir uns auf jeden Fall vieles von abgucken können. Er hat sein ganzes Leben, was nicht dazu gedient hat, um dem Herrn zu folgen und den Namen des Herrn groß zu machen, hat er beiseite getan. Er hat sich sehr entschieden auf die Seite des Herrn gestellt und sagt trotzdem hier an dieser Stelle, nicht ich bin tüchtig, sondern unsere Tüchtigkeit, meine Tüchtigkeit kommt von dem Herrn. Also Gott hat ihn dazu befähigt, ihm zu folgen und seinen Namen groß zu machen. Und Paulus, er hat sich entschieden, auch auf diesen Weg begeben. Ja, Gideons Stolz als Heerführer, wenn wir nochmal zurück zu unserem Text kommen, wird gebrochen. Und das war nötig, damit Gott an dieser Stelle auch handeln konnte. Also was sind die Voraussetzungen für einen Gewinn, für einen Sieg im Kampf? Es ist die absolute Abhängigkeit von Gott. Nicht das Selbstvertrauen, sondern ausschließlich das Vertrauen in Gottes Handeln ist nötig, damit wir Kämpfe gewinnen können. Und wenn ich doch noch irgendwo ein Körnchen Eigenwille in meinem Leben habe im Dienst, dann sagt Gott vielleicht zu mir, sagt Gott vielleicht zu dir, von deinen 32.000 Kriegern sind schon 22 nach Hause gegangen, also vielleicht hast du schon einiges gelernt, aber es ist noch etwas da, wo du auf dich selber vertraust. Und jetzt diese 9.700, die sollen dann auch noch wegkommen, damit du dich wirklich auf mich verlassen kannst und mir danach auch die Ehre gehört. Erst wenn du deine absolute Machtlosigkeit erkennst, kann ich mit dir weitergehen, sagt Gott an der Stelle. Wir sehen in der Bibel ganz viele Beispiele, wo Gott genauso handelt. Immer wieder ausweglose Situationen, wo auf einmal dann doch eine Tür aufgeht und es weitergeht. Zum Beispiel das Volk Israel, als es vor dem Meer stand und die Ägypter im Rücken bei denen waren. Kein Ausweg, keine Chance, kein Umweg. Hier das Meer, da hinten die Verfolger. Und Gott tut ein Wunder und das Wasser geht auf. Keiner hätte sich das gedacht, höchstwahrscheinlich. Aber Gott, er führt raus. Oder damals, als David vor Goliath steht. Dieser kleine Junge, der noch nicht mal fähig war, in den Krieg mitzuziehen. Der Herr ist mit ihm und der Herr segnet ihn. Und er gewinnt gegen den größten Krieger der gegnerischen, der Gegner. Und noch einige andere Beispiele. Ja, wie lässt sich denn der Sieg davontragen? Also wie können wir in unserem Leben siegen? Indem wir den Herrn kämpfen lassen. Und dazu können wir die Verse Kapitel 7, Vers 9 lesen in Richter. Da sehen wir, wie Gideon den Herrn kämpfen lässt. Vers 9 bis Vers 15 möchte ich lesen. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, das ist jetzt nochmal die Geschichte, bevor die in den Kampf ziehen, also er spricht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinen Burschen Pura hinunter, bis zu den äußersten Vorpfosten, die zum Lager gehören. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in der Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrote wälzte sich zum Lager der Midianiter, und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten, und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Also Gott, er spricht weiter zu ihm und zeigt ihm, wie hier der Sieg geschehen kann. Gideon, er ist nämlich an dieser Stelle immer noch, ja, wieder entmutigt. Gideon, er fürchtet sich immer noch, aber Gott, er sagt zu ihm nicht, ja, hast du Angst, da kann man nichts machen, sondern er geht auf ihn ein und er sagt zu ihm, wenn du Angst hast, dann nimm doch noch einen mit, und er stellt ihm jemanden an die Seite, mit dem Gideon halt runtersteigen soll zu diesem Heerlager der Gegner. Unser Dienst ist immer Vertrauen in Gottes Verheißungen, so wie es auch bei Gideon hier war. Gideon hat Gott vertraut und Gott geht mit ihm diesen siegreichen Weg. Genauso auch bei uns. Wenn wir im Dienst stehen, in der Gemeinde, wenn wir eine Arbeit tun, so ist es zunächst mal immer ein Schritt des Wagnisses, wo man sagt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich gehe diesen Weg. Und später merken wir, Gott hat es gesegnet. Es ist wie wenn wir die Augen verschlossen haben und einen Schritt nach vorne gehen und nicht wissen, wo ist da der Boden oder ist denn da überhaupt ein Boden? Und in dem Moment, wo wir auftreten, merken wir, Gott hat da einen Boden hingelegt und dieser Boden ist fest. Ja, er führt Gideon hinab in das Lager mit einem Ziel. Er soll dann nämlich etwas hören, was ihn auch innerlich stärken soll, wo er sagen kann, ja Mensch, es ist tatsächlich der Weg und ich traue mich jetzt und ich werde diesen Weg gehen. In Vers 13, da lesen wir, dass Gideon da zu dem anderen Heerlager kommt und rein zufällig, sage ich jetzt mal, an dieser Stelle da hört er diese zwei Gegner miteinander reden. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert? Er schleicht sich irgendwo ran und da unterhalten sich zwei. Der eine hatte einen Traum und der andere sagt, das bedeutet wohl dieses und jenes. Ja, es ist ein Zufall, wenn wir das so sagen, aber Zufälle gibt es ja nicht, beziehungsweise ein gläubiger Mann, der hat mal Zufall so definiert. Er sagt, Zufall ist etwas, was einem von Gott, ohne dass man etwas dazu getan hat, zufällt. Wenn man so Zufall definiert, dann ist es dann doch wieder ein Zufall. Also er hat nichts dazu getan und ihm fällt jetzt von Gott zu, dass er eben halt dieses Gespräch mithören kann. Ja, Gideon, er ist Zeuge von diesem Gespräch und Gott, er schenkt ihm die Überzeugung, dass das der richtige Weg ist. Gott hat sich nämlich den Feinden schon selbst offenbart durch diesen Traum und ihnen die Erkenntnis gegeben. Gott, er ist der Handelnde. Sie erkennen, Gott hat uns, also die Feinde erkennen, Gott hat uns diesem Gideon ausgeliefert. Und in Vers 15 lesen wir, Gideon, er betet Gott an. Nicht später irgendwann, wann er Zeit hat, sondern da im Feindeslager noch. Im Feindeslager noch betet er Gott an. Wenn ich in meinem Kampf zur Anbetung durchdringe, wo ich vor Gott wirklich beten kann, in meinem stillen Kämmerlein zu Hause, da an der Stelle ist der Kampf schon gewonnen. Nach diesem Gebet des Gideon, da ist ihm der Sieg sicher. Als unser Herr Jesus im Garten Gethsemane betet, hatte er auch große Angst. Und er hatte so eine Angst, wie wir sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Er schwitzte nämlich Blut. Also so schreckliche Angst hatte er. Aber diese Angst, die bringt er im Gebet zu seinem Herrn. Und dieses Gebet zu Gott von unserem Herrn Jesus endet damit, dass Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er ergibt sich Gott. Und da an dieser Stelle ist das Böse schon überwunden. Und dieser Weg zum Kreuz von unserem Herrn Jesus, er ist gebannt. Und er ist für den Herrn Jesus auch ganz klar. Es gab da kein Zurück mehr. Es ist bemerkenswert, 32.000 Männer treffen sich, um diese Schlacht hier zu führen. Und 300 Männer, sie bleiben übrig. Was bekommen diese 300 Männer an Waffen? Das lesen wir in Vers 16. Und er teilte die 300 Männer Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Haben sie Waffen bekommen oder haben sie keine Waffen bekommen? Sie haben keine wirklichen Waffen bekommen. Sie haben keine Schwerter bekommen. Sie haben keine Stöcke bekommen, mit denen sie schlagen können oder ähnliches. Also im Klartext könnte man sagen, dass Gott zu ihnen sagt oder hier an dieser Stelle zeigt, auch die Kraft von euch 300 Männern brauche ich nicht. Auch eure Kampffähigkeit brauche ich nicht. Die Männer, sie sollen dabei sein, während der Herr diesen Kampf führt und den Sieg holt. Gideon erteilt dann später, lesen wir, seine Männer in drei Gruppen ein, die dann halt in drei Mannschaften dieses Feindeslager umzingeln sollen. Und auf Kommando des Gideon stoßen sie alle in die Hörner und zerschlagen die Krüge auf dem Boden und rufen ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Welches Schwert denn? Die Schwerter, die sie gar nicht dabei hatten? Doch, es ist das Schwert Gottes. Es ist das Schwert Gottes, was dabei war. In 2. Mose Kapitel 14, da lesen wir, das Volk Israel ist in einer scheinbar ausweglosen Situation und da kämpft auch der Herr für ihn. Und da sagt Mose zu dem Volk, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Genauso auch hier an dieser Stelle. Der Herr soll für euch kämpfen, aber ihr sollt nur zusehen. Oder wir lesen auch im Psalm 127, dass wir mit unseren Händen nichts schaffen können, wir können uns nicht bewahren, wir können uns keinen Weg bahnen. Da steht nämlich, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also du kannst so viele Wachen aufstellen und so sehr aufpassen, wie du willst. Es ist umsonst, wenn nicht der Herr entsprechend bewacht, wenn nicht der Herr entsprechend diesen Kampf kämpft. Und im gleichen Ton können wir auch hier an dieser Stelle sagen, wenn der Herr nicht meinen Kampf führt, dann brauche ich es gar nicht loszuziehen. Und der Herr, er führt diesen Kampf und er benutzt die 300 Männer, sie sollen zusehen, wie das Feindeslager sich selber bekämpft. Und zwar richten sie jeder sein Schwert gegen den anderen. Da steht in Vers 22, denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bet-Sita gegen Zerata bis an das Ufer von Abel-Mechola bei Tabat. Also sie flohen von diesem Heer Israels und flüchteten. Also der Herr errichtet das ganze Lager, das Schwert eines gegen den anderen. Wir sehen zum Ende des Lebens Gideons auch noch, dass Gideon dieses siegreiche Leben nicht unbedingt ganz bis zum Ende seines Lebens fortführte. Wir hätten es gerne gesehen. Aber zum Ende seines Lebens, da können wir auch erkennen, dass es Dinge im Leben gibt, die ein siegreiches Leben verhindern. Und das war der dritte Punkt. Und diesen letzten Punkt, den wollen wir uns hier auch noch in Kapitel 8 ansehen. Und zwar verhindert ein siegreiches Leben, wenn man auf sich selber schaut. Gideon, er hatte die Midianiter verfolgt und er bekam damals Unterstützung aus dem Stamm Ephraim, die ihm geholfen haben, die Midianiter dann einzufangen oder sie halt zu besiegen. Gott hat es so geführt, die Ephraimiter, die kamen noch dazu. Einige Städte in Israel, sie haben Gideon nicht geholfen, sie wurden dann bestraft. Und nun war die Schlacht gewonnen durch Gottes Hilfe. Und später lesen wir jetzt in Kapitel 8, Vers 22, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Also er wird geehrt. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Das sind weise Worte. Und Gideon sprach zu ihnen, eins erbitte ich von euch, gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat, denn weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen, die wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf. Es waren 1700 Schekel Gold. Gideon, er spricht hier diese weisen Worte, ich will nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Aber diese Worte, sie bekommen einen negativen Beigeschmack, weil er dann ein Aber hinzufügt. Er sagt, aber, also eines will ich euch bitten, gebt mir dieses Gold, was ihr erbeutet habt. Und diese 1700 Schekel Gold, das waren über 20 Kilogramm Gold. Und aus diesem Gold, da wollte er sich ein Ephod machen. Das lesen wir auch in Vers 27 danach. Und Gideon machte ein Ephod. Ein Ephod war ein Zeichen, für das ein Priester getragen hat, das ihn als Priester auch kennzeichnen sollte. Und wir wissen ja, dass die Priester damals respektiert werden sollten und das Volk sollte diesen Priestern auch folgen. Und so ein Ephod macht Gideon für sich, der ja gar kein Priester war. Und ein Priester war ja der Mann, der die Verbindung zu Gott schaffen sollte. Und er setzt sich selber jetzt dieses Zeichen auf und sagt, also mit diesem Ephod, dieses Ephod, das stellt er irgendwo hin und zeigt damit, dass er auch der Mann ist. Gideon, er war kein Priester und das, was er jetzt hier von dem Volk bittet, das war sicherlich auch schlecht. Das Volk sah zwar dieses goldene Gewand und das, was der Gideon hier aufgerichtet hat, aber sie sahen nicht Gott darin. Und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus, Vers 27. Das wurde zum Fallstrick. So lesen wir in 1. Korinther, darum wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Und das könnte man jetzt dem Gideon hier auch sagen. Oder wenn wir in so einer Lebenslage sind, müssen wir uns das sagen. Wenn wir etwas mit dem Herrn erlebt haben, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht im nächsten Moment wieder fallen. Keine Erfahrung dieser Welt reicht aus, um gegen die Angriffe des Bösen ausgerüstet zu sein, um standhalten zu können, sondern wir wollen immer in jeder Situation wollen wir auf den Herrn sehen und auf ihn vertrauen. Ein Zitat von einem Mann, der sagt: Das Geheimnis des Erfolgs in Dingen des Reiches Gottes liegt in dem demütigen Verzicht auf eigene Kraft und auf eigenes Können. Also das Geheimnis für ein siegreiches Leben liegt darin, dass derjenige Mann, diejenige Frau darauf verzichtet, eigene Kraft einzusetzen, sondern in jeder Situation auf den Herrn vertraut und sich demütigt. Man braucht im eigenen Leben immer wieder einen klaren Blick dafür, um sehen zu können, inwiefern sich vielleicht Selbstvertrauen doch noch zwischen ein Selbst und Gott stellt. So habe ich noch ein Zitat gelesen, da heißt es: Wie manches herrlich angefangene Reichsgotteswerk ist an der Eitelkeit seiner Träger zugrunde gegangen. Also Männer und Frauen, die angefangen haben, Gott zu dienen, sie haben ein großes Werk angefangen, das Gott gesegnet hat. Und möglicherweise ist das dann zugrunde gegangen, weil sie eitel wurden. Und das soll bei uns im Leben nicht so sein. Ich möchte noch zusammenfassen zum Schluss. Wer kann Kämpfe gewinnen? Derjenige, der seine Schwachheit erkennt und sich absolut von der Hilflosigkeit bewusst ist und sich von Gott abhängig macht. Wie lässt sich der Sieg davontragen? Wie können wir siegen? Indem wir den Herrn für uns kämpfen lassen. Und was hindert uns, ein siegreiches Leben zu führen? Was kann ein siegreiches Leben verhindern in unserem Leben? Wenn ich anfange, auf mich selber zu schauen. Und das wollen wir nicht. Amen.